Permanent Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit eurem Host Jochen Siegert.
Das Thema Tokenisierung nimmt aktuell richtig Fahrt auf. Fast wöchentlich hören wir von neuen Initiativen großer Banken. Wenn auch ihr euch mit dem Thema Tokenisierung beschäftigt, dann solltet ihr unbedingt am 18.06. nach Frankfurt zur Token Future kommen. Die Token Future ist eine exklusive Konferenz zum Thema Tokenisierung für Banken und Vermögensverwalter mit Top-Experten von Institutionen wie VanEck, UBS, Sygnum, ABN AMRO und Fidelity. Sie geben tiefe Einblicke in ihre Business Cases und Strategien und diskutieren die vielen offenen Fragen rund um die Regulatorik, Infrastruktur und dem Lifecycle dieser Assets. Die Konferenz ist allerdings nur auf Einladung zugänglich. Informationen zu den Tickets und unserem Special Discount Code findet ihr in den Shownotes.
Hallo und herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von paymentbanking.com. Wir haben heute einen besonderen Gast, der glaube ich auch schon mal im Podcast war, nämlich Simon Schminke von Creandum, Träger des Fintech des Jahres Awards als bester Investor. Hallo Simon.
Jochen, ich freue mich zurück zu sein, schön dich zu sehen.
Wann warst du das letzte Mal im Podcast? Das ist Jahre her, oder?
Ja, als du das gerade angekündigt hast, dachte ich, ich hätte mich besser vorbereiten sollen. Ich glaube 3 Jahre, 4 Jahre ungefähr ist das her, ja.
Okay. Ja, wir hatten im Vorfeld mal eine Diskussion, ob wir einfach mit Simon, der sehr stark in dem Fintech-Segment investiert, über Status Fintech 2024 sprechen. Also wo sind wir nach dem Funding-Dip, den wir in den letzten Jahren hatten? Ist Fintech überhaupt noch hot oder nicht? Und bevor wir dann irgendwie mit einer Zweidrittmeinung darüber uns austauschen, haben wir gedacht, nehmen wir Simon mit rein, der quasi an der Front ist, der investiert und natürlich sich am allerbesten auskennt. Von daher, ja, hoffe ich mir sehr, sehr viele Insights von dir. Und im Vorgespräch haben wir schon auch ein paar Sachen ausgetauscht. Und da kommen ein paar spannende Aussagen.
Ich freue mich drauf, Jochen.
Genau. Dann lass uns doch erstmal High-Level reingehen. Wie siehst du im Moment Status Fintech 2024? Siehst du spannende Neugründungen? Wie ist im Talent-Inflow? Ist Fintech noch ein Thema? Ist es nur ein Feature? Wie guckst du drauf?
Ja, erstmal schön dich zu sehen. Wie gesagt, Fintech ist fucking back, Jochen. Es ist gerade, es ist geil. Es ist gerade wieder Hochphase, muss ich sagen. Die letzten 1-2 Jahre waren schon hart, insbesondere für Fintech. Also all Gründen, die du gerade schon angeteasert hast. Funding, Talent, Exits. Alles nicht so easy gewesen in den letzten 2 Jahren. Aber wenn ich auf die ersten 4, 5, 6 Monate 2024 zurückschaue und insbesondere, wenn ich mir angucke, was in den nächsten Monaten an IPOs auf der Roadmap stehen, du, Fintech ist back und ich bin optimistischer und motivierter denn je zuvor. Absolut.
Ich glaube, wir haben schon einen Titel für den Podcast. Fintech is fucking back. Das ist eine tolle Aussage.
Das können wir gerne machen.
Ja, ich meine, lass mal über Fundings reden. Ja, es war natürlich eine schwierige Zeit mit der veränderten Zinssituation. Aber wenn ich jetzt auch unsere News-Podcasts mal Revue passiere der letzten Monate, wir haben wieder große Runden.
Ja.
Aber hat sich da was verändert? Also kriegen jetzt nur noch die guten, etablierten, profitorientierten Geschäftsmodelle Geld? Oder ist es auch wieder so, dass ein bisschen mehr auch in Thesen basiert Fintech investiert wird?
Was ganz klar ist, ist von der Series A bis hoch zu den CDI-Runden. Profitabilität, Margins sind Dinge, die deutlich mehr angeguckt werden als noch vor 21, ganz klar. Aber was neu ist in 24 im Vergleich zu 23 und insbesondere 22 ist, die großen Investoren haben ihr Geld entdeckt und packen wieder Geld in große Fintechs. Guck dir Monzo an, guck dir Pigment an. Ramp hat gerade auf 7 Milliarden geraced. Brutal. Guck dir Plaid an. Die haben gerade announced, dass 65%, das ist im letzten Jahr 65% mehr Fintechs gab, die auf ihrer Software eigene Produkte bauen. Das heißt, die sind einfach im letzten Jahr 65% an Kunden gewachsen. Guck dir die Coinbase-Aktie an, guck dir die Affirm-Aktie an, guck dir die Robinhood-Aktie an. Die sind alle brutal abgestürzt in 22. Ich glaube, Coinbase ist fast 300% hoch, Affirm ist 200% hoch, Robinhood 100%. Warum ist das relevant? Naja, das Talent, was heute überlegt, was Neues zu gründen, schaut sich natürlich an. Ist ein Markt heiß? Funktioniert da was? Ist das ein bisschen kurzfristig gedacht? Vielleicht. Aber natürlich bist du beeinflusst von den Medien, bist du beeinflusst, wenn du dir anguckst, wo werden große Gelder verschoben. Und im Moment, seit Januar, Februar diesen Jahres, ich habe, glaube ich, noch nie so viel gearbeitet wie jetzt in den ersten 5 Monaten, Also es ist toll. Also mir macht's mega Spaß und es ist schön zu sehen, dass da wieder Action ist. Echt geil.
Jetzt bist du ja nicht erst seit gestern im Fintech. Ich meine, du warst nur in deiner alten Rolle bei Early Bird, hast ja N26 mit angeschoben, saßt auch im N26 Board ganz früh.
Ganz früh.
Also noch Number 26 hieß, glaube ich.
Richtig. Kurz nach Papaya.
Was hat sich denn geändert jetzt seitdem, also quasi in den letzten 10 Jahren im Fintech? Sind wir professioneller geworden? Ist mehr digitalisiert worden und deswegen mehr Notwendigkeit, auch Exzellenz zu haben? Nicht mehr diese Homeruns? Oder wo stehen wir heute?
Hat sich ganz viel geändert. Gesamtökonomisch können wir erstmals Marktanteile von Fintechs messen. Das ist erstmal Wahnsinn. Ich meine, Nubank in Brasilien mit 40% ist da natürlich der Homerun, aber unsere Portfolio-Company Tide, Neobank für KMUs in UK und jetzt auch in Indien und jetzt seit letzter Woche in Deutschland gelauncht, die banken in der UK jedes 10. SME. Und das ist eine Bank, die gab es vor 5, 6 Jahren noch nicht. Und heute jedes 10. KMU oder auf Englisch SME einen Tide-Account. Das hat sich geändert. Trotzdem ist es immer noch so, dass 90% der Payments, des Brokerage-Volumens läuft über die alten ab. Auch wenn Trade Republic stetig und schnell Marktanteile gewinnt, ist es trotzdem noch so, ähnlich wie vor 10 Jahren, dass die Großen dominieren. Gerade wenn du dir Visa, Mastercard anguckst, da haben wir es noch nicht geschafft, wir als Fintechs irgendwie signifikant Anteile abzugraben. Aber das wird sich ändern und ich sehe, wie die Fintechs in den letzten 10 Jahren an Geschwindigkeit aufgenommen haben, Marktanteile gewonnen haben, an Größe, an Relevanz, an Real-Life-Relevanz gewonnen haben. Es ist faszinierend, es ist wirklich so. Guck dir heute Fintech an, guck dir die großen Gewinner an. Bisher war das so, dass großen IPOs eigentlich immer Enterprise-Software-Companies sind. Wenn wir jetzt Stripe, wenn wir jetzt Klarna hoffentlich in den nächsten Jahren IPOen und du weißt, es gibt noch andere in Europa, die darüber nachdenken, Pleo gibt es Gerüchte, ich glaube Checkout.com stand mal in den News. Es gibt eine Chance, dass wir in den nächsten 3, 4 Jahren weltweit mehr Fintech-relevante IPOs haben als Enterprise-Software-IPOs. Und das zeigt, dass wir in den letzten 10 Jahren irgendwas richtig gemacht haben. Denn die Hürde, heute an den Markt zu gehen, zu IPOen, ist höher denn je. Heute, wir reden immer, dass du unter 300 Millionen Umsatz eigentlich an der Nasdaq nicht anklopfen musst. Das waren früher mal 100. Und so ein IPO ist sozusagen zumindest ein Milestone nach einer langen Reise, wenn man was erreicht hat. Und wenn wir jetzt so viele Fintech-IPOs sehen, ja, macht mich das sehr optimistisch, dass wir in den letzten 10 Jahren was gerissen haben. Und das ist toll.
Siehst du denn auch eine unterschiedliche Tiefe bei Fintech? Am Anfang war ja Fintech immer sehr viel mehr convenient Frontend, aber weniger hinten Infrastruktur und Backend. Und du hast gerade Trade Republic angesprochen. Ja, die sind natürlich ein cooles Frontend und ein Mobile Frontend, aber die sind eben eine komplette Bank, haben jetzt auch Kartengeschäft und sind viel tiefer nach hinten reingebohrt als die ursprünglichen Fintech-Modelle 10 Jahre. Also insofern siehst du da einen Trend, auch jetzt nach vorne betrachtet von Fintechs, die jetzt gerade bei euch anklopfen und quasi die nächste Generation von Fintechs da sind?
Das ist eine super Frage. Ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, weiß ich nicht, ungefähr vor 10 Jahren, Jochen.
Es war vor zehn Jahren.
Ja, genau. ungefähr. vielleicht auch vor 12 mittlerweile. Haben wir immer über diesen Trend Unbundling of Banking gesprochen. Ich weiß nicht, ich habe mal so eine Slide gebaut von einer großen Konferenz, wo ich mir so die Gesamtprodukte, die eine große nordische Bank angeboten hat, aufgeschrieben habe. Das waren irgendwie 400, 500 und habe die unterteilt, in welche Bereich wird gerade von Fintechs angegriffen. Und im Grunde genommen jedes einzelne von diesen 400, 500 Produkten wurde Captain Fintech. Trade Republic ist da genau, wie du es gesagt hast, glaube ich, auf einem anderen Pfad unterwegs. Aber auch ein N26 macht er mittlerweile nicht nur ein Produkt, die sind auch im Trading unterwegs, sind im Creditgeschäft unterwegs. Und das ist ein Trend, den sehen wir. Aber dazu braucht es Ressourcen. Ne? Also ich meine, N26 hat gigantische Mengen an Geld eingesammelt. Trade Republic, Monzo, in Revolut, die haben nicht angefangen mit einer Produktpalette, die haben nicht angefangen, ihre eigene Infrastruktur zu bauen. Ich weiß noch, als wir da bei N26 Diskussionen hatten, Wirecard, ja, nein, wie machen wir das? Natürlich konnten wir da kein eigenes Kernbankensystem, keine eigene Lizenz von Anfang stellen. Das bedeutet für mich eher, dass Beispiele wie die gerade genannten zeigen, dass wir aus diesen Anfangsstadien rausgewachsen sind, dass wir heute uns mehr trauen, mehr können, aber natürlich auch mehr Ressourcen haben. Die andere Frage, die du gerade gestellt hast, ging um Infrastruktur und was wir da sehen. Und das ist in der Tat so, gerade in meinem Portfolio, was ich für Kranium im letzten Jahr aufgebaut habe, die letzten 3, 4 Fintech-Companies sind alles Infrastruktur-Companies. Im Trading-Bereich, im Banking-as-a-Service-Bereich, im Instant-Payment-Open-Banking-Bereich sind alles Firmen, die gesagt haben, nee, ich will Google und Facebook bzw. Meta nicht so viel Geld in den Rachen schmeißen, ich lasse das andere machen. Ich stelle die Infrastruktur für andere zur Verfügung. Und das ist der Trend, den wir brutal spannend finden, dass die Infrastruktur, die heute gebaut wird, nicht mehr nur rein für andere Fintechs relevant ist, sondern auch für Non-Fintechs. Wenn du dir Swan anguckst, Banking as a Service aus Paris, ich würde behaupten, der Gewinner in dem Space der letzten Jahre, zu anderen Meinungen, du interviewst ja heute mich, die machen 50-50 Fintechs, Non-Fintechs. Ne? Das heißt, 50% der Kunden von denen sagen, unser Core-Produkt, was bisher nichts mit Fintech zu tun hat, wird besser, wird schneller, wird wertvoller, wir verdienen mehr Geld, wir retainen den Customer besser, wenn wir Banking-Produkte anbieten, Karten, Accounts, Payments. Und das ist ein Trend, auf den wir bei Kranium ganz stark setzen, wo wir glauben, das wird's noch weitergehen in den nächsten Jahren. Das sind Companies, die sind heute ein paar hundert Millionen wert, noch nicht wie so ein N26 oder ein Revolut mehrere Milliarden, aber du, das ist eine Frage der Zeit, ich bin da sehr optimistisch.
Und wenn man mal den Wettbewerb der Incumbents anschaut, also vor 10 Jahren oder noch ein bisschen früher, als N26 kam, war es ja relativ einfach zu sagen, komm, ich mache halt nur ein cooles Frontend, weil das Mobile Banking war eine Katastrophe. Ja. Ja. Mobile Payment war eine Katastrophe, der gab es gar nicht. Wie siehst du denn die Incumbents? Die haben ja auch nicht geschlafen, aber meines Erachtens, die Lücke ist nur woanders. Sie hat sich nicht aufgelöst. Siehst du das genauso oder wie schaust du da drauf?
Ja, ich meine, ich bin Privatkunde bei der Deutschen und bei der Commerzbank. Die Apps sind heute nicht schlecht. Sind die so geil wie N26? Sind die so geil wie Trade Republic? Nein. Aber wäre die jetzt ein Grund für mich, wie früher zu sagen, ey, so kann ich mein Geld nicht verwalten? Nein, auf keinen Fall. Die funktionieren. Du kannst die TAN-Apps funktionieren mittlerweile echt seamless. Das macht alles deutlich, deutlich mehr Spaß. Was sehr schade ist, was die Deutschen, gerade die deutschen Incumbents angeht, ist, dass Adoptionsverhalten, was neue Technologien oder Zusammenarbeit mit Startups angeht. Wenn heute bei uns ein Startup pitcht in der Series C, in der Series A und sagt, mein Produkt wird die Bankenwelt revolutionieren und ich verkaufe an deutsche Großbanken. Ich helfe denen, den nächsten Schritt zu machen. Dann sage ich, okay, komm in 10 Jahren wieder, wenn du da das erste Meeting hast. Und das ist sehr, sehr schade. Also sprich, die Bereitschaft, was Neues auszuprobieren, ist Bereitschaft, eine neue Technologie einzusetzen oder vielleicht sogar mal jemanden zu kaufen, das wäre auch mal was Neues in Deutschland, das nehmen wir nach wie vor nicht so richtig. Ja, da gibt's was und wir beide, Jochen, du und ich, haben auch Bekannte, die da bei den großen Banken arbeiten und dafür intern kämpfen, aber ich glaube tatsächlich, die kämpfen dafür und ist das schon das Gelebte, die gelebte Kultur, was Neues auszuprobieren, nicht nach meiner Erfahrung. Also sprich, da setzen wir eher darauf, wenn Infrastruktur gebaut wird, dass die entweder an die neuen Fintechs verkaufen oder Non-Fintechs zu Fintechs machen. Das ist so ein bisschen eher unsere Erfahrung heute.
Und ein bisschen international. Ich habe die Tage jetzt irgendwie gelesen, dass bei JP Morgan jeder neue Mitarbeiter, der geheiert wird, erstmal durch ein AI-Training musste. Da dachte ich so, oh, die sind da deutlich weiter als so die eine oder andere große deutsche Bank. Wie siehst du das international? Ist es da genauso oder sind da die internationalen Banken ein bisschen schneller?
Nein, ich halte ja gerne die Europaflagge hoch und ich investiere auch nicht in Europa. Ich glaube total an was wir hier machen, aber deine Frage indiziert es ja schon so ein bisschen. Nein, in den USA wird mehr gekauft, wird mehr ausprobiert, wird mehr Risiko genommen. Guck dir Goldman Sachs und Marcus an. Natürlich gibt's da eine höhere Bereitschaft, auch mal Geld zu verlieren, was auszuprobieren. Und ich hatte das mit JP Morgan und AI nicht gelesen, aber das ist natürlich völlig, völlig logisch. In jeder Branche wird das so sein. Wenn du heute nicht AI komplett umarmst, komplett adaptierst und deinen Mitarbeitern hilfst, das zu verstehen, wie willst du denn dann Innovation aus dem Konzern heraus produzieren, wenn deine Mitarbeiter nicht da geschult sind? Also ich glaube, es wäre erschreckend, wenn es bei den deutschen Banken nicht so ist. Und wenn du Zuhörer aus deutschen Banken hast, dann hier meine Aufforderung, bitte, bitte, ja, nehmt euch da ein Beispiel von JP Morgan, denn ansonsten haben wir in Deutschland in ein paar Jahren noch ein größeres Problem.
Absolut. Also das war eine Meldung bei Bloomberg, also okay. Insofern von Bloomberg News, die insofern auch kein irgendwie ein Gerücht war, sondern offensichtlich gut recherchiert. Also habe ich da Respekt vor JP Morgan, weil die sind natürlich auch technisch deutlich weiter
und anders unterwegs klar. als die anderen. Trotzdem, aber ich meine, die Schulung der Mitarbeiter, da musst du ja nicht technisch deutlich weiter sein. Absolut. Also sind ja zwei verschiedene Dinge. Ja. Nutzt du AI, was nutzt du an Technologie, um dein eigenes Produkt, deine eigenen Entscheidungen, deine eigene Infrastruktur besser zu machen? Oder wie sorgst du dafür, dass die Leute in deinem Unternehmen, wenn die Innovation schon von innen heraus getrieben werden soll, dass die zumindest am Puls der Zeit sind? Ne? Also ich meine, das machen wir bei Crandom auch. Natürlich hat jeder einen Paid-ChatGPT-Account, hört sich jetzt ein bisschen lächerlich an. Aber wir wollen, dass Leute damit rumspielen. Wir wollen, dass die Leute ihre Urlaubsplanung da machen, ihren Restaurant-Research da machen. Weil nur wenn du die Innovation ja persönlich und direkt erfährst und benutzt, kannst du ja Entscheidungen darüber treffen, wie die Zukunft weitergehen soll. Entweder wir als Investoren oder als Mitarbeiter in einer Bank. Klar.
Kommen wir mal zurück nach Deutschland und auf den Standort schauen. Jetzt habt ihr bei Creandum natürlich das Glück, A, nicht ein deutsches VC zu sein, sondern skandinavisches mit einer Niederlassung in Deutschland. Ihr habt sehr viele auch skandinavische Startups finanziert in der Vergangenheit, die sich dann auch gleich als internationale Champions dargestellt haben. Also best Beispiel ein Klarna, eine Spotify, die ja sehr, sehr groß aus den Nordics die Welt erobert haben. Skype, genau das Gleiche. Jetzt haben wir aber in Deutschland irgendwie eine andere Situation, also so einen richtigen paneuropäischen Champion, gar einen globalen, außer vielleicht SAP, ist mir noch nicht mehr in den Weg gekommen. Wie siehst du denn diesen Standort Deutschland, Fintech, hinsichtlich auch Relevanz außerhalb von Deutschland?
Ich glaube, zu dem Thema könnten wir, glaube ich, eine ganze Podcast-Folge aufnehmen. Nein, der Vorteil von den Nordics ist, die Länder sind klein und du bist relativ schnell dazu gezwungen, über den Tellerrand hinaus zu gucken. Das ist das Gleiche in Israel. Du kannst kein großes Business nur für den israelischen Markt bauen. Du kannst kein großes Business nur für den schwedischen Markt bauen. In beiden Ländern oder in vielen Ländern, in den Nordics und in Israel, ist es natürlich so, dass ein irrsinnig hohes Talent Density. Alle sprechen wahnsinnig gut Englisch. Das heißt, es fällt ihnen auch leichter, über den Tellerrand hinaus zu gucken. In Deutschland, gerade im Fintech, gibt es viele Submärkte, wo man argumentieren kann, it's big enough. Es reicht, wenn du Deutschland gewinnst. Und das ist natürlich eine gewisse Einstellungssache. Wenn du als schwedischer Gründer was anfängst und weißt, ich mache jetzt Schweden, aber let's face it, in 12 Monaten ja, ist Schweden dann auch done und ich muss mal ein bisschen weiter reiten. Und mache ich jetzt Dänemark oder mache ich dann die USA? Na, dann mache ich doch die USA. Das ist eine ganz natürliche Attitude, die Jungs und Mädels da oben in den Nordics haben und eben Israel, bestes Beispiel, gleiches Thema. In Deutschland ist es nach wie vor so, dass es länger braucht und dass es natürlich auch mehr Opportunity gibt, erstmal zu Hause zu bleiben, erstmal den eigenen Markt zu bearbeiten. Wir sind so ein bisschen stuck in the middle, würde ich sagen, zwischen den Nordics und USA. In Amerika reicht es komplett aus, wenn du USA gewinnst. Da baust du ein Multi-Milliarden-Business. In den Nordics reicht es ganz bestimmt nicht aus. Und in Deutschland ist es so, na maybe, vielleicht reicht es ja doch. Und wenn du mal 2, 3, 4 Jahre in Deutschland unterwegs gewesen bist, ist es natürlich viel, viel schwieriger, dann eine internationale Organisation aufzubauen, dann internationales Talent aufzubauen, als wenn das direkt Teil deiner DNA ist von Anfang an. Ich glaube, da haben wir einen, sagen Sie, ein Stuck-in-the-Middle-Nachteil im Vergleich zu den Nordics. Und eben ein It's-not-big-enough-Problem im Vergleich zu Amerika. Trotzdem, guck dir SumUp an, guck dir Trade Republic an, guck dir Klarna an. Die IPO-Story wird natürlich einen Riesenteil USA beinhalten. Ne? Das ist pan-europäisch und jetzt auch rüber in die USA. N26 hat es auch probiert mit USA, hat leider nicht geklappt, aber die Ambition, das Ambition-Level war wenigstens da. Das heißt, ich verstehe deine Frage total und da gibt es auch Gründe dafür. Ich glaube aber, dass die Frage in 24 weniger relevant ist als vielleicht noch vor 3, 4 Jahren. Guck dir einen Revolut an. Jetzt ist die UK leider aus der EU raus, aber UK ist immer noch Teil Europas. Und die machen ein Riesengeschäft außerhalb Europas. Also guck dir Tide an. Tide hat den UK gelauncht und hat gesagt, als zweites Land, nicht Irland, sondern Indien. Das heißt, nee, wir haben da jetzt schon, guck dir Mambu an. Mir fallen immer mehr Beispiele ein, wo ich sage, nee, Jochen, Da widerspreche ich dir, und zwar im Positiven, weil das ja gut ist für uns.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ich, ja, manchen Dingen auch werde ich auch gerne widerlegt. Und du hast
sollte das nicht klingen. Ich wollte dich nicht her.
Und vor allem SumUp, total richtig. Also SumUp ist aus meiner Sicht eine internationalere Success-Story als in Deutschland. Also ich sehe die international viel häufiger als in Deutschland.
Ja, absolut.
Und jetzt haben wir, wenn ich mir die großen Fintechs anschaue, eine N26, eine Solaris Bank, eine Unser, eine FlatEx, auch wenn die jetzt kein jüngeres Fintech mehr sind, alle haben irgendwie diese Probleme mit der BaFin. Ich kriege das irgendwie jetzt von Klarna nicht mit, dass Klarna irgendwelche Probleme mit der Reichsbank in Schweden als
Aufsicht hat. Welcome to Scandinavia.
liegt das daran, dass Klarna einfach von vornherein die Prozesse so gut hingesetzt hat, oder liegt das an der unterschiedlichen Auslegung der gleichen Vorschriften auf der Aufsichtsebene?
Das liegt natürlich daran, Jochen. Weil Kranum da investiert ist.
Ah, okay.
Nein, Spaß beiseite. Hey, die allermeisten VCs, ich bin auch einer, haten auf die Aufsicht, haten auf die Regulatorik. Ich bin nicht einer von denen. Ich glaube, im Finanzbereich braucht man eine Aufsicht, braucht man Regeln, braucht man jemanden, der guckt, dass keiner Scheiße mit dem Geld der Kunden macht. Also sprich, erstmal vorab, ich bin kein Feind der Regulatorik. Aber was wir seit Wirecard, insbesondere seit Wirecard in Deutschland sehen, was die BaFin macht, ist schwierig. Ich treffe nicht ein einziges Fintech mehr, was sich auch nur überlegt, eine BaFin-Lizenz zu holen. Nicht eines. Die gehen alle nach Holland, die gehen alle nach Finnland, die gucken sich Schweden an, die gucken sich Osteuropa an. Und das ist ein Problem. Also ich verstehe, dass da einige Leute bei der BaFin auf den Deckel bekommen haben, weil sie nicht gut genug hingeguckt haben. Das kann ich nachvollziehen. Und ich kann auch verstehen, dass man danach Dinge anders machen will. Aber was im Moment passiert, ist Innovationsverhinderung. Das bedeutet, dass sich Companies ganz aktiv gegen den Standort Deutschland entscheiden. Du kannst so sagen, naja, die sind ja trotzdem hier und zahlen hier Steuern. Naja, aber das ist ein Image. Und viele Leute gucken dann vielleicht doch nicht sich die holländische Regulatorik an oder die schwedische und sagen, die sind ja ein bisschen moderner. Hast du mal versucht, als junges Fintech einen Termin bei der BaFin zu kriegen? Und hast du mal versucht, einen Termin bei der holländischen Aufsicht zu kriegen? In Holland geht das innerhalb von einer Woche. Dann sitzt du mit jemandem da und der diskutiert mit dir eine Pläne und überlegt, was brauchst du eigentlich? Wie können wir das machen? Die gucken ja auch genau hin. Ja? Ich kann mich nicht an so viele Skandale in Holland erinnern. Das heißt, irgendwas scheinen die da richtig zu machen. Aber dieser Gedanke des Kundenservices statt des Verhinderers, das ist in den Nordics ganz anders. Und das, du hörst, ich werde gerade ein bisschen emotional hier auf dem Thema, das ärgert mich einfach, ja, weil am Ende des Tages, natürlich, es geht darum zu gucken, dass da nichts Schlechtes passiert. Aber im Moment ist die Stimmung der BaFin gegenüber, bei jungen Gründern, oh mein Gott, da kann ich, man kann mit denen nicht arbeiten, ich will mit denen nicht arbeiten. Ja, die Companies bei uns im Portfolio, die gerade Lizenzen beantragen und darüber nachdenken, die denken über die BaFin gar nicht nach. Das ist schade.
Das ist auch schade für einen Standort.
Ja.
Und ist natürlich immer leicht, BaFin-Bashing zu machen.
Ja.
Ich möchte also ein bisschen in Schutz nehmen. Aber es fällt halt schon auf, und trotz vieler Veränderungen bei der BaFin, jetzt auch mit dem neuen Präsidenten, der natürlich sehr sich versucht, gegenüber den Fintechs anders zu verhalten und offener zu sein, wie du richtig sagst.
Okay.
Ich kenne es ja auch von der CSF in Luxemburg, wo das so war. Ist es aber immer noch so, dass offensichtlich immer noch der Fall ist, dass Fintechs abwandern und glauben, in anderen Jurisdiktionen einfacher die Regulierung zu bekommen, ohne dann irgendwie aber trotzdem illegal oder an der Grenze der Legalität arbeiten wollen zu können.
Und ich will dem Herrn auch gar nichts Böses, und ich freue mich sogar, wenn du sagst, der hat sich das auf die Fahne geschrieben. Das ist ja super. De facto ist es nicht angekommen bisher. De facto ist, Lemon Markets hat ja gerade eine Lizenz hier bekommen bei der BaFin, und das lief gut, und das hat auch alles geklappt und so, aber ich habe eine andere Company, die sich gerade mit der holländischen und der finnischen Regulatorik beschäftigt, hier in Deutschland, eine Firma aus Deutschland. Und wenn ich da mitbekomme, wenn die aus den Feedback-Gesprächen zurückkommen, die freuen sich auf das nächste Feedback-Gespräch. Bei der BaFin ist das, du hast, wenn du dann mal eins bekommst, dann hast du Angst vor dem Feedback-Gespräch. Und ich kann ja nur das widerspiegeln, was mir unsere Gründer erzählen, weil am Ende des Tages, ich bin Investor, ich treffe die BaFin nicht. Das heißt, ich kriege immer nur das Feedback von meinen Gründern, und ich sehe einfach, dass es eine ganz andere Einstellung ist. Und ja, das muss ich weitergeben. Und wenn sich durch den Podcast hier was verändert, oder wenn sich jemand von der BaFin bei mir melden will, ich diskutiere das auch gerne nochmal direkt, one-on-one.
Ja, was mir auch auffällt, ist, schau dir die amerikanischen Companies an, hier Coinbase, die du vorhin angesprochen hattest, oder hier Circle mit ihrem Stablecoin. Für die ist ja letztendlich Europa eine Landkarte und beide sind ja sehr regulativ nah an der Regulatorik und wollen auf jeden Fall compliant sein. Da fällt es halt schon auf, dass die sich dann nach Paris bzw. nach Irland begeben und eben nicht in Deutschland bzw. Lizenz wieder zurückgegeben haben. Und insofern einfach nur High-Level betrachtet, scheinen wir weiterhin da noch ein Thema zu haben. Wenn deine Gründer dir das auch zurückspielen, sollten wir vielleicht das Thema nochmal mit den Kollegen in Bonn hier um die Ecke aufnehmen.
Absolut. Und wie gesagt, ich freue mich ja, wenn wir hier besser werden in Deutschland und wenn dieser Gedankenanstoß hier vielleicht hilft, war der Podcast es schon wert.
Jetzt ist ja Teil von Fintech auch das ganze Thema Krypto. Und wir haben über Coinbase gesprochen, über Circle. Wie guckt ihr denn als VC auf das Thema Krypto? Es gibt ja spezialisierte Krypto-VCs, die sehr viel in Infrastruktur investieren. Ist es für euch ein Thema? Welche Modelle findet ihr spannend? Ist es insgesamt ein Thema, wo ihr glaubt, dass sich Finanzdienstleistung hinentwickeln wird, etc.?
Hey, ich habe von viel Ahnung, von Kochen, von Bauen, ein bisschen von Fintech, aber von Krypto habe ich nicht so die Ahnung. Das heißt, wenn deine Zuhörer jetzt hier hoffen, von mir die Krypto-Weisheit zu bekommen, einfach einmal kurz weiterspulen und auf die nächste Frage warten. Hey, Krypto ist gerade wieder natürlich in aller Munde. Guck dir, wie gesagt, Coinbase vorhin angesprochen, 300% hoch. Warum? Na, guck dir den Bitcoin an, guck dir Ether. Ich kriege mal Warnungen hier auf meinem Handy, wie hoch gerade Ether gekommen ist oder Nachrichten, wie hoch Ether gerade ist von meinem Ledger. Natürlich, also du musst dir als jemand, der sich mit Innovation beschäftigt, dich mit Krypto beschäftigen. Wetten wir Teile des Fonds von Crandom auf die Kryptobranche? Nein. Wir haben 3-4 Investments gemacht, gerade Themen, die User Experience mit Krypto besser macht. Also weniger auf der Infrastrukturseite hier, anders als im Fintech. In Krypto haben wir Investments gemacht, die dafür sorgen, dass jedermann sich mit dem Thema leichter beschäftigen kann. Also leichtere Wallets zum Beispiel. Klar. Krypto ist Teil von Trade Republic, die machen da mit Kohle und sehen wir Use Cases, gerade vielleicht was Remittance angeht, gerade vielleicht was KYB angeht, die basierend auf Coins besser oder funktionieren können? Absolut. Ich glaube, die Kritik an Krypto, dass das alles nur Spekulation ist, kann ich ein Stück weit nachvollziehen, aber let's face it. Am Anfang der Eisenbahn in der industriellen Revolution, am Anfang als Öl entdeckt wurde, am Anfang des Schiffbaus, naja, da gab es auch Spekulationen auf die Industrie. Also ich finde, die Kritik kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber wir sehen, was andere Fonds machen, wir sehen, dass die eigene Teams aufbauen, die sind exkludiert von dem Rest des Investmentsteams, weil die Entwicklung ist so schnell, du musst da technisch so tief drin sein, dass wir bei Crandom gesagt haben, wir gucken uns Themen an, die wir verstehen in den Kryptobereich, beinhalten, umfassen, aber wir lehnen uns da jetzt nicht komplett rein. Hey, kann sich noch ändern, aber im Moment haben wir genug zu tun mit normalem Fintech und mit dem ganzen anderen Zeugs, was wir machen.
Okay. Jetzt haben wir sehr viel über die Vergangenheit und Status Quo geredet. Lass mal ganz kurz nochmal zum Schluss so ein bisschen Ausblick machen. Wo siehst du denn Fintech in 10 Jahren? Du hast gerade eben schon von sehr vielen IPOs gesprochen. Ist das dieser PayPal-Moment, den wir irgendwann mal bekommen haben, in diesem kleinen Vertical-Zahlungsverkehr? Sehen wir das nach den diversen IPOs auch in verschiedenen anderen Produkt-Verticals? Und wie geht es dann weiter? Ist Fintech dann ein Modell mit spezialisierten Fintech-Anbietern oder wird Fintech eher embedded und dann Teil von anderen Lösungen?
All of the above. Hier sind meine Prognosen für die nächsten 10 Jahre. Wenn wir in 10 Jahren wieder einen Podcast machen, Jochen, dann packen wir die Folge wieder aus und schauen, ob ich recht hatte. Hier sind meine Prognosen. 50% der KMUs und Konsumenten in Europa werden auf Neobanken setzen. 50%. Ich glaube, ein sehr Großteil der Transaktionen werden digital abgewickelt. Oder zumindest teilweise. Revolut's Market Cap doppelt so hoch wie HSBC in 10 Jahren. Auch wenn ich großer N26-Fan bin, historisch bedingt, ich glaube, Revolut wird das packen. Visa Mastercard, leider immer noch sehr relevant. Aber ich glaube, es wird ein paar Alternativen geben. Die werden ein bisschen Volumen verlieren an andere Lösungen. Wir sind bei Ivy investiert aus München. Real-Time, Checkout-Solution, SEPA-basierend, PIX-basierend weltweit. Die werden Teile des Volumens abknacken. Trotzdem wird Visa Mastercard wachsen, weil einfach das Volumen noch weiter wachsen wird. Aber ich glaube, da wird es Dekacorns geben, die basierend auf, wir haben Mastercard und Visa ein bisschen was weggenommen, existieren. Genau wie du gerade gesagt hast, ich glaube, traditionelle Unternehmen im Handel, Versicherungen, im Softwarebereich werden Fintech-Lösungen in ihres bisheriges Angebot so tief integrieren, dass du und ich sie vielleicht heute Fintech nennen würden. Auch wenn wir sie heute Handelskette oder was anderes nennen würden, das wird passieren. Die Hypothese, dass jedes Unternehmen mal eine Bank wird, die Chris Dixon, glaube ich, mal aufgestellt hat, weiß ich nicht genau. Aber wird sich das massiv ausweiten, da bin ich absolut, absolut überzeugt von. Die Grenze zwischen SaaS und Fintech, so wie wir heute SaaS angucken und Fintechs angucken, das wird verschmelzen. Ja? Es wird wenige SaaS-Lösungen geben, die entweder Endkonsumenten oder Prosumers bedienen, die nicht irgendwie Fintech-Lösungen integriert haben. Und dann meine große Hoffnung, da kennst du dich aber besser aus mit deinem bisherigen Arbeitgeber, ist, dass auch die Großen irgendwann ihre Backends, ihre Infrastruktur so modernisieren, dass auch eine Deutsche Bank eine API hat, die sie aufmachen kann, wo man drauf banken kann, wo sie ihren großen Vorteil, den sie heute haben, die riesige Kundenbasis und das Vertrauen in die Marke, besser nutzen können. Ja, ich weiß, es gibt Geschichten bei der Deutschen Bank, die daran arbeiten, aber bis heute ist das noch nicht Mass Market. Ne? Also sprich, das ist so ein bisschen Prognose, aber auch Hoffnung, dass einfach auch die Established Players, die bestehenden großen Finanzdienstleister ein bisschen verstehen, sich nach außen zu öffnen, ist eine Chance. Zugriff auf unsere Kunden bedeutet, dass wir mehr Geschäft machen, nicht weniger Geschäft machen. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, auch ob ich es prognostizieren kann, weiß ich nicht genau.
Ja, also zumindest beim letzten Punkt, da bin ich bei dir, da verändert sich viel, verändert sich natürlich sehr langsam.
Schön zu hören, ja, aber schön zu hören, schön zu hören.
Aber da passiert einiges und im Zeithorizont von 10 Jahren wird man da gar nicht auch noch was sehen. Das ist ein schöner langer Zeithorizont.
Das stimmt, ja.
Spannende Thesen, in fast allen Bereichen würde ich die auch so unterzeichnen. Ich hab nur eine Frage zu den Thesen. Jetzt haben wir sehr viel Banken, wir haben sehr viel spezialisierte Fintechs, die einzelne Produkte rausnehmen. Glaubst du, dass diese Produktcompanies, die eine sehr starke Exzellenz haben, also ihr guckt der Trade Republic an, die das Traden so herausragend anders und einfacher und bequemer machen, dann noch mit ein paar Services ergänzen wie jetzt der Karte. Glaubst du, dass in diesen verschiedenen Verticals noch mehr kommt oder wird es dann wieder passieren, dass dann so eine Zusammenfassung passiert, wie jetzt bei N26, dass N26 eben dann auch ein cooles Trading macht und dann der Neo-Broker vielleicht dann doch zur Neobank wird und die Neobank zum Neo-Broker oder wie auch immer?
Ja, also ich meine, das ist ja gerade das Spannende, was wir sehen, und da schließt sich der Kreis wieder zum Anfang, als wir heute gesprochen haben, ist, ein N26 hat keine eigene Trading-Lizenz. Die nutzen Upvest. Ein Upvest funktioniert nur, weil jemand wie N26 Bock auf ihr Offering hat. Bock auf Trading as a Service. Und es wird einfach immer leichter, sowas wie ein N26 mit einer breiteren Produktpalette zu bauen. Trade Republic ist da anders. Die bauen alles selber. Ja, die sind da, die gehen den harten, steinigen Weg, der aber mehr Marge und dann auch mehr Einfluss aufs Produkt mit sich bringt. Ich glaube, die müssen wir, glaube ich, ein bisschen außen vor halten. Aber auch in Revolut, das Trading-Angebot, das machen die nicht selber. Ja? Das Krypto-Angebot, ich weiß nicht, wo die heute stehen, das haben die lange nicht selber gemacht. Und die Tatsache, dass es Anbieter gibt, dass wir ein Ökosystem geschaffen haben, wo es heute möglich ist, Plug and Play, so sehr fundamentale Produkte in ein Consumer Offering zusammenzubauen, was dann, was die Experience angeht, was die Gesamtheit angeht, was dann natürlich auch das Verschieben der Assets zwischen den einzelnen Klassen bei so einem N26 jetzt möglich macht. Naja, ist genial. Das heißt, dieses Unbundling und dann auch wieder das Rebundling der Bankprodukte, am Anfang des Podcasts hatte ich über diese 500 Produkte bei der Nordischen Bank gesprochen, dass das jetzt wieder zusammenkommt, ist fast schon so ein bisschen komisch. Weil lange haben wir uns dafür gefeiert, wenn wir ein Ding besser machen, dann gewinnen wir. Und jetzt sagen wir, wir haben jetzt ganz viele Dinge, die sind so viel besser, jetzt packen wir die zusammen. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht, ob sich das Ganze wieder von Anfang an wieder anfängt. Ja, aber auch in Revolut und N26, was ja jetzt passiert ist, jetzt sehen wir Neobanken, die zwar ein breites Produktoffering haben, aber in der Zielgruppe spezialisiert sind. Ich will nicht mehr von einer generellen Neobank gebankt werden. Ich will von einer Neobank gebankt werden, die meiner Ideologie entspricht. Guck dir so ein Tomorrow an, die für die Leute gebaut gebaut wurde, die ein bisschen nachhaltiger durchs Leben gehen. Ja? Jetzt kannst du sagen, naja, kannst du auch bei N26 dein Konto lassen und kaufst dir halt bei Trade Republic ein paar grüne ETFs. Wahrscheinlich nicht der große, aber nee, aber die schaffen das, eine Zielgruppe anzusprechen und zwar mit einem sehr ähnlichen Produktoffering, aber in der Kommunikation und in der Kundenansprache sich zu spezialisieren. Vielleicht ist das ein Thema, ne? Eine Neobank für KMUs wie Tide, die machen alle KMUs. Es wird aber Neobanken für KMUs geben, die dann nur ein Segment machen. Die sagen, guck dir die gute alte APO-Bank in Deutschland an, ne? Die machen seit 150 Jahren, machen die nur Ärzte, also Leute aus der Gesundheitsbranche. Faszinierend. Wird es irgendwann auch mal eine Neobank nur für Ärzte geben und wird die APO-Bank ins Schwitzen kommen? Glaube ich schon. Die haben eine gute Marktposition, ist nicht so einfach, ja. Aber wird es das in anderen Branchen geben? Natürlich wird es Neobanken geben mit einem sehr kompletten Produktoffering, die aber dich als Kunden besser verstehen und nicht sagen, du bist ein KMU. Nein, du bist ein Friseur oder du bist ein Autohaus oder du bist ein... Setze eine Anzahl von Businesses hier rein, die dann in der Lage sind, ein besseres Underwriting zu machen auf der Kreditseite, die ein besseres vielleicht Datenprodukt anbieten und sagen, ich verstehe dich besser als KMU und meine breite Produktpalette, die ich teilweise selber baue und teilweise mir von Anbietern zusammenflansche über APIs, die tune ich aber so, die nutze ich aber so, dass ich dich als Vertical, dich als Kunden besser verstehe und dich nicht in den gleichen Bucket schmeiße wie die anderen Banken und sagen, naja, du bist halt ein KMU. Irgendwas zwischen X und Y Millionen Umsatz, irgendwas zwischen A und B Anzahl an Kunden, also biete ich dir mal die gleichen Produkte an. Das ist, glaube ich, ein Trend, auf den ich eher setzen würde, als dass wir heute die Trade Republics, die N26s wieder in Kleinteile zerschneiden und sagen, die Produkte mache ich jetzt nochmal besser. Das wäre eher meine Hypothese, glaube ich.
Daher ja auch deine Aussage mit Software as a Service und Fintech gehen zusammen, weil es in den Bereichen, wo du gerade eben gesagt hast, eine Ärztebank oder eine Friseurbank oder wie auch immer.
Ja, wer weiß.
Ist ja der Differenzierungsfaktor eben das Software as a Service, weil ich dann Software anbiete, die rund ums Banking links und rechts die ganz spezifischen genau. Probleme dieses Verticals löst und eben nicht nur sagt, genau. Ich habe ein Konto und das Konto ist das gleiche, ob das jetzt irgendwie der Friseur, der Metzger oder Siemens und Daimler nutzt.
Ja, ein Tide ist zwar eine Neobank für KMUs. Aber der Wert, den die schaffen auf ihrem Software-Layer für die KMUs, das ist das, warum man zu einem Tide geht. Ein Bank-Account, eine Karte, eine Mitarbeiterkarte, naja, da kann ich auch zu Pleo gehen, da kann ich irgendwo hingehen. Aber ist eben dieser Software-Layer drumherum, der was einen Tide wahnsinnig gut macht auf der KMU-Seite. Wenn man das jetzt noch spezialisiert, ich glaube, da gibt es riesen Opportunities.
Ja, okay. Letzter Punkt, weil wir müssen auch langsam zum Ende des Podcasts kommen. Du hattest letztes Jahr auf der Verleihung des Fintech des Jahres gesagt, so liebe Leute, ich habe Geld, ich kann investieren, Fintechs kommen zu mir, es kommen keine. Jetzt sagtest du, dass jetzt im ersten Quartal du so viel gearbeitet wie noch nie. Hat sich da was verändert? Also sprich, kommen jetzt die Fintech-Modelle wieder? Und wenn ja, welche Fintech-Modelle findest du spannend, in die du jetzt gerade investierst? Weil nur weil du in der Vergangenheit in Modelle investiert, das heißt nicht, dass du dann auch in Zukunft da rein investieren wirst.
Ja, ich muss das einmal richtig stellen. Nicht ich habe Geld, sondern Creandum hat einen sehr großen Fonds. Das möchte ich einmal ganz kurz klarstellen.
Absolut, stimmt, ja.
Danke, Jochen. Nein, die Aktivität, die wir seit Januar, Februar dieses Jahr sehen, hatte ich am Anfang schon mal gesagt, ist brutal. Wir sehen deutlich spannendere Companies. Wir sehen Companies, die endlich ihre Ziele wieder treffen. Wir sehen Companies, die Wachstum mit sich bringen. Wir sehen Companies mit guten Margen. Wir sehen Gründer, die Probleme nicht mit Leuten, sondern mit Technologie lösen wollen. Das war ein großer Trend früher, dass man einfach 100 Leute auf ein Problem geschmissen hat, statt ein bisschen Tech gebaut hat. Das sehen wir in Non-Fintech-Themen. Creandum ist ja ein Fonds, der sehr breit investiert, also nicht nur in Fintech-Themen. Das sehen wir auch in Fintech. Einige der Themen, die ich gerade angedeutet habe, könnte sein, dass wir da vielleicht gerade ein, zwei Deals gemacht haben, die wir gerne besprechen können, die wir gerne besprechen können, wenn es hochreit ist. Nein, aber es ist genau das. Spezialisierung auf Kunden, es ist eine Spezialisierung auf Infrastruktur. Wir schauen uns natürlich viele Themen an, die durch AI getrieben sind. Stell dir Underwriting, bessere Kreditentscheidungen über AI an. Da passiert gerade einfach sehr, sehr viel. AI ist das Megathema über alle Verticals, über alle Themen, die wir uns anschauen. Wir haben ein paar generelle AI-Investments gemacht, ein paar generalistische. Wir haben ein paar SaaS-enabled, AI-enabled SaaS-Tools gemacht. Und das Gleiche passiert auch im Fintech gerade. Das ist eine super, super spannende Zeit gerade. Und ich war, glaube ich, noch nie so happy, VC zu sein, wie im zweiten Quartal 2024.
Ja, dann hoffe ich, dass man dich nach den ganzen Exits der Companies, in die du jetzt rein bist, jetzt noch happier sieht.
Da kannst du dich drauf verlassen, Jochen. Nein, es macht Spaß zu sehen. Es macht natürlich Spaß zu sehen. Es macht mehr Spaß, Gründer zu sehen, denen es gut geht. Gründer, die sagen, hey, es läuft wieder. Gründer zu sehen, die sagen, boah, wir haben was geknackt, ein Problem gelöst, das Feedback der Kunden ist da. Die Kunden geben wieder Geld aus, egal ob jetzt im Privatkundenbereich oder im Enterprise-Bereich. Na klar macht das mehr Spaß. Sind wir durch ein, zwei harte Jahre gegangen, auch als VCs? Na klar, macht nicht so Spaß, nur am Feuerlöschen zu sein und die Portfolio-Companies kriegen kein Geld mehr, die Kunden laufen weg, die Gründer sind, die hatten schon auch wirklich, es waren ein, zwei harte Jahre und dementsprechend stehe ich jetzt Mitte 24 deutlich motivierter auf als noch vor zwei Jahren.
Super, das ist ein perfektes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für die ganzen Insights. Und ja, gerne. Lass uns auf jeden Fall in 10 Jahren nochmal ein Follow-up machen.
Das machen wir.
Und ein Review der Thesen. Wird auf jeden Fall spannend.
Ich trage es dir schon mal ein. Hey Jochen, schön dich zu sehen. Vielen Dank für die guten Fragen und ja, alles Gute.
Vielen Dank dir. Tschüss.
Ciao.